Heute sprechen wir über die GEMA und wenn du wissen möchtest, wie du deren Services am besten für dich und deine Musik nutzen und deine Tantiemen optimal verwalten kannst, dann bleib auf jeden Fall dran. Was muss ich bei Verträgen in der Musikszene beachten? Was genau macht eigentlich die GEMA? Sollte ich mir lieber ein Label suchen oder doch lieber einen Musikverlag? Wie knüpfe ich neue Kontakte in der Szene? Was muss ich alles zum Thema Streaming wissen? Und wie zum Teufel ist das jetzt mit den Steuern? Herzlich willkommen zu Musik mit Kopf. Mein Name ist Tabea Meusch und in diesem Podcast informiere ich andere Künstler und Künstlerinnen über die wichtigsten Themen der Musikwirtschaft. Hier erfährst du alles, was du für deinen Start in den Musikerberuf brauchst und wie du deine Existenz auf deiner Musik aufbauen kannst. Wenn du dir dieselben Fragen stellst, dann bist du hier genau richtig. In der letzten Folge zum Thema Vertragsrecht haben Oliver Heinz und ich unter anderem schon über Urheberrechte gesprochen und heute soll es nochmal genauer um diese Rechte gehen. Deshalb reden wir heute über die GEMA. Dabei ist diese Folge die erste einer kurzen zweiteiligen Reihe, denn in der nächsten Episode werden wir uns über das Pendant zur GEMA, nämlich die GVL, unterhalten und über Leistungsschutzrechte sprechen. Meine heutige Interviewpartnerin besitzt einen Musikverlag, den sie selbst 2013 gegründet hat und hilft Künstlern und Künstlerinnen durch ihre Tantiemenoptimierung für GEMA und GVL bei der Auswertung ihrer musikalischen Rechte. Zu ihren Kunden gehörten in der Vergangenheit schon die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld und das Hip-Hop-Kollektiv Genetik. Herzlich willkommen, Alisa Wessel vom Alisa Wessel Musikverlag und Servicebüro.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und dass ich dich sowohl für die GEMA als auch für die GVL als Gesprächspartnerin gewinnen konnte. Würdest du dich zu Beginn bitte noch einmal kurz vorstellen und dabei darauf eingehen, was du bisher musikalisch schon alles gemacht hast und wie du dann zu deinem Beruf gekommen bist?
Ja, gerne. Hallo erstmal. Also musikalisch, ganz lustig, habe ich bisher kaum was gemacht. Ich habe als Kind Blockflöte gespielt und Klavierunterricht gehabt. Das ist alles. Ich bin durch Zufall eher in die Musikwirtschaft gekommen, weil ich nach dem Abi nicht so genau wusste, was ich eigentlich machen sollte. Und dann hat mir der Berufsberater gesagt, werden Sie doch erstmal Industriekauffrau, dann können Sie immer noch weitersehen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ganz viele verschiedene Branchen und Firmen und da finden Sie schon was. Und dann habe ich mich damals beworben bei Polygram in Hannover. Das gibt es heute inzwischen gar nicht mehr, ein CD-Presswerk. Und dort habe ich eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, also dass zu diesem Konzern auch noch Universal Music dazugehört mit Marketingabteilungen und bin dann nach der Ausbildung nach Hamburg gewechselt, wo Universal damals noch den Hauptsitz hatte. Und dort habe ich ein paar Jahre in einer Plattenfirma gearbeitet, im PR-Bereich, Pressepromoterin war ich da. Und dann bin ich von dort abgeworben worden zu einem Musikverlag nach München. Der wurde dann paar Jahre später verkauft an BMG. BMG sitzt wiederum in Berlin. Bei BMG war ich dann noch 3 Jahre angestellt, auch im Musikverlag halt, im Verlagsbereich. Und in 2013 habe ich mich, wie du schon richtig gesagt hast, dann schließlich selbstständig gemacht und meinen eigenen Alisa Wessel Musikverlag gegründet und dazu eben auch einen Geschäftsbereich mit so einer Art Dienstleistungsservice für Künstler eröffnet, wo man als Künstler eben auch flexible Dienstleistungen erwerben kann, ohne sich jahrelang vertraglich binden zu müssen.
Mhm. Das ist ein sehr spannender Lebenslauf. Also du hast schon ganz viele verschiedene Dinge gemacht und einige Sparten der Branche gesehen, bevor du da angekommen bist, wo du jetzt bist. Kannst du vielleicht nochmal kurz für alle, die sich unter dem Begriff Musikverlag jetzt noch nichts Konkretes vorstellen können, erklären, was genau ein Musikverlag ist?
Also ein Musikverlag ist ein Partner für Musiker, die eigene Kompositionen schreiben, eigene Songs oder auch natürlich im klassischen Bereich auch Instrumentalwerke. Also die jedenfalls ihre Songs selber schreiben und nicht nur covern. Der Musikverlag kann für den Künstler ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Also das hängt ganz davon ab, welcher Schwerpunkt der jeweilige Verlag hat. Da kann man sich, sollte man sich gut informieren, bevor man einen Vertrag unterschreibt. Denn in der Regel sind die Musikverlagsverträge für die Dauer der Schutzfrist geschlossen. Das bedeutet bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. In vielen Fällen ist das auch durchaus gerechtfertigt, denn manche Verlage tun wirklich viel für ihre Urheber, also ihre Künstler. Das geht vom Sync-Pitching bis zu Writing-Camps, die organisiert werden, wo man also als Songwriter mit anderen Songwritern zusammen auf eine schöne Insel geschickt wird und dort gemeinschaftlich mit internationalen Kollegen Hits schreiben kann, zum Beispiel. Solche Sachen machen manche Verlage. Unter Sync versteht man, dass die Songs, die du geschrieben hast, für Werbespots oder Filme angeboten werden vom Verlag. Und für sowas kann der Verlag nochmal eine richtig extra fette Gebühr dann von dem Lizenznehmer verlangen, die er natürlich mit dem Künstler teilt. Und dann gibt es Verlage, so wie wir, die spezialisiert sind auf administrative Sachen und auf GEMA-Tantiemenoptimierung, nenne ich das. Also wir achten ganz besonders genau darauf, dass sämtliche Daten, die die GEMA benötigt, um korrekt abrechnen zu können, auch an die GEMA übermittelt werden. Und dann prüfen wir jede Abrechnung übergenau und kümmern uns wirklich ja, quasi um jedes einzelne Airplay, dass das auch abgerechnet wird. Und die meisten Künstler, mit denen wir im Verlagsbereich zusammenarbeiten, haben hinterher höhere GEMA-Ausschüttung als vorher, obwohl wir als Verlag an den GEMA-Einnahmen beteiligt werden. Das ist
Wow!
natürlich schön dann.
Heute soll es ja im Speziellen um Urheberrechte und deren Verwertung durch Institutionen wie die GEMA gehen. Urheberrechte im Allgemeinen entstehen ja bei jedem kreativen Schaffensprozess und bezeichnen einfach das Recht, alleine über die eigenen schöpferischen Leistungen zu verfügen, sind daher auch nicht übertragbar. Aber wo genau liegt da der Zusammenhang mit der GEMA? Also, was genau ist die GEMA und für wen ist sie interessant?
Du hast es schon fast in der Frage selber beantwortet. Also bei der GEMA kann man Mitglied werden, wenn man Urheber von eigenen Kompositionen oder auch Texten ist. Also man kann auch als reiner Textdichter GEMA-Mitglied werden, sofern die Texte, die man geschrieben hat, bereits mit jemand anders zusammen als musikalisches Werk dann aufgenommen wurden, mit einer Komposition zusammen. Aber üblicherweise, die meisten GEMA-Mitglieder sind Komponisten oder Komponisten und Textdichter zugleich. Und die GEMA kümmert sich dann eben darum, dass, wie das im Urheberrechtsgesetz festgelegt ist, jeder Urheber eine angemessene Vergütung für die Nutzung seiner Songs oder seiner Werke, sagt man korrekterweise, erhält. Und unter Nutzung versteht man halt jede öffentliche Darbietung, also Live-Aufführung, Sendung im Radio oder im Fernsehen, Streaming, Downloads, mechanische Vervielfältigung, das ist zum Beispiel die CD oder eben auch eine Vervielfältigung auf anderen Datenträgern. Und da das nicht jeder Urheber oder jeder Komponist selber nachverfolgen kann, wo er überall im Radio läuft und dann jeden Tausenden von Radiosendern einzelne Rechnungen schreiben kann, hat sich irgendwann die GEMA formiert. Also es ist ja ein Verein, der von Komponisten gegründet wurde tatsächlich, die gesagt haben, wir müssen das organisieren, wir schaffen das nicht jeder alleine.
Okay. Nun unterteilt die GEMA ja nochmal in verschiedene Sparten. Daher die Frage, welche Rechte können denn alle bei der GEMA angemeldet werden und in welchem Rahmen findet dann deren Wahrnehmung statt?
Man kann bei der GEMA Kompositionen, also ganze Songs anmelden, die man selber geschrieben hat, auch mit anderen zusammen. Also in dem Fall kann man auch nicht nur sozusagen seinen Teil anmelden, sondern man meldet ein neues Werk bei der GEMA an und schreibt dann dazu, wer die anderen Komponisten sind und welche Leute zusammen dieses Werk erschaffen haben und zu wie viel Prozent jeweils. Und dann ist das mal bei der GEMA registriert mit Songtitel und Angabe der Spieldauer und den Komponisten. Und dann nimmt die GEMA halt alle Rechte wahr, die ich eben genannt habe. Es gibt insgesamt ungefähr 40 Sparten. Das bricht sich dann noch runter bis zu Ruftonmelodien oder Tonfilm und was es da alles gibt. Also lauter so, naja, also unter dem Begriff Fernsehen gibt es allein mehrere Untersparten. Und Music on Demand gibt es auch mehrere Untersparten, eben Streaming oder GOP, gemischte Online-Plattformen. Also es gibt ganz, ganz viele Sparten. Ich sage vielleicht lieber, was nicht von der GEMA wahrgenommen wird, weil das ist viel weniger. Was nicht von der GEMA wahrgenommen wird, ist das sogenannte große Recht. Darunter versteht man Theateraufführungen, Musicals oder sowas, also wo die szenenmäßige, der Szenen- und schauspielerische Anteil sehr hoch ist. Im Vergleich zum Live-Konzert ist beim großen Recht der schauspielerische Anteil höher. Und diese Art von Musiknutzung, also in einem Musical oder in einem Theaterstück, wenn da nebenbei auch gesungen wird, das wird nicht von der GEMA wahrgenommen. Da muss man tatsächlich als Urheber oder der Verlag dieses Urhebers würde dann mit dem entsprechenden Theater einen direkten Vertrag machen und direkt sagen, so, du kannst diese Lieder da in deinem Theaterstück singen, kostet so und so viel. Bitte überweisen. Und was die GEMA auch nicht wahrnimmt, sind Abdruckrechte zum Beispiel. Also wenn ein Songtext irgendwo in einer Zeitschrift oder in einem Buch abgedruckt wird, kann man auch eine extra Gebühr dafür verlangen. Das wird auch nicht über die GEMA abgerechnet. Und die, was ich eingangs schon erwähnte, die sogenannten Sync-Nutzungen, Synchronization Rights. Das ist die Erlaubnis, ein Musikstück zusammen mit Bildern zu verbinden. Also eine audiovisuelle Nutzung. Das muss man sich genehmigen lassen, wenn man sowas macht. Also wenn man ein Musikstück irgendwie für seinen Film verwenden will. Und dafür kann der Rechteinhaber auch also eine einmalige Gebühr vorab schon allein für die Erlaubnis verlangen. Das läuft nicht über die GEMA. Wenn natürlich dieser Film hinterher im Fernsehen gesendet wird, dann kommt für jede Sendung wieder Geld von der GEMA.
Also zusammengefasst, Urheberrechte generell werden in großem Umfang von der GEMA wahrgenommen. Ein paar Ausnahmen, die du auch gerade genannt hast, gibt es natürlich, aber abgesehen davon sind schon viele Bereiche und Sparten durch die GEMA abgedeckt. Stellen wir uns jetzt mal einen Künstler oder eine Künstlerin vor, der oder die eine Handvoll eigener Songs geschrieben hat, also noch kein besonders großes Repertoire hat und vielleicht auch noch wenige Gigs spielt, weil er oder sie noch am Anfang seiner oder ihrer Karriere steht. Und dieser Musiker bzw. diese Musikerin fragt sich nun, ob er oder sie ein GEMA-Mitglied werden sollte. Was würdest du dieser Künstlerin oder diesem Künstler raten? Ab wann lohnt sich eine Mitgliedschaft bei der GEMA aus Musikerperspektive?
Ich würde sagen, das lohnt sich ab circa 5 bis 10 Live-Konzerten pro Jahr. Es gibt inzwischen seit kurzem auf der GEMA-Homepage so einen lustigen Schieberegler, wo man so einstellen kann, wie viele Streams habe ich schon bei Spotify oder bei YouTube, wie oft bin ich im Radio gelaufen und sowas. Und da sieht man dann ganz genau, wenn man die Zahl eingestellt hat, wo man selber sich befindet, ob sich die GEMA-Mitgliedschaft lohnt oder nicht finanziell. Also letztlich geht es darum, ja, ob diese 50 € wieder reinkommen, ne, die man jedes Jahr zahlen muss.
Das heißt, mittlerweile kann jeder Künstler und jede Künstlerin über die Website der GEMA einfach selber herausfinden, ob sich eine Mitgliedschaft lohnt.
Einfach gema.de und dann gibt es eine Rubrik Mitglied werden und da ist das ganz lustig gemacht. Gibt es auch erst seit kurzem, aber da
Ja.
haben sie sich echt Mühe gegeben.
Das klingt wirklich nach einer coolen Sache. Und wenn man sich als Künstler oder Künstlerin jetzt dazu entschieden hat, Mitglied bei der GEMA zu werden, du hast gerade schon gesagt, über die Website kann jeder und jede das selber herausfinden, ob es sich für einen lohnt. Gibt es dann bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, beziehungsweise welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um als Künstler oder Künstlerin in die GEMA eintreten zu können? Und wie verläuft dann der Anmeldeprozess zum Mitglied?
Das ist relativ niedrigschwellig. Die Voraussetzung ist hauptsächlich, dass man eigene Songs geschrieben hat. Also wenn man jetzt nur in Anführungszeichen Sänger ist und singt eben nur Songs von anderen, dann wird die GEMA auch keinen Sinn machen, weil man wird dann niemals Ausschüttung erhalten. Aber solange man eigene Songs geschrieben hat und die schon, man muss irgendwie angeben, dass die schon im vergangenen Jahr einmal eine Nutzung erfahren haben, diese Songs. Aber es reicht halt, wenn es ein einziges Live-Konzert gegeben hat. Das ist schon. Darunter versteht die GEMA eine Nutzung. Eine Art der Nutzung sind eben Live-Aufführungen, öffentliche Live-Aufführungen von musikalischen Werken. Ansonsten man muss noch nicht mal einen Wohnsitz in Deutschland haben. Man kann auch als Mensch mit einem Wohnsitz im Ausland Mitglied bei der GEMA werden. Man füllt inzwischen das Aufnahmeformular online aus und drückt dann einfach auf Senden. Und dann erhält man, ja, wie lange das dauert, hängt immer davon ab, wie gerade der Bearbeitungsberg bei der GEMA ist. Das kann wohl 2 bis 4 Wochen dauern, schätze ich mal so. Dann erhält man per Post den Wahrnehmungsvertrag. Das muss man dann einmal noch auf Papier unterschreiben und per Post wieder zurückschicken. Und schon ist man Mitglied. Und dann kriegt man so einen Willkommensbrief. Da steht dann drin, hier, Ihre Mitgliedsnummer ist so und so. Und vergessen nicht, Ihre Werke anzumelden. Das ist halt das Allerwichtigste. Also wenn man dann Mitglied ist, dann sollte man als allererstes seine Werke bei der GEMA anmelden und das reicht auch nicht, dass man zum Beispiel mal irgendwann schon mal eine CD gepresst hat, wo man ja dann auch so ein komisches GEMA-Formular ausfüllen muss, eine GEMA-Freistellungserklärung und die 10 Songs da reinschreibt, die auf der Platte sind, damit sind die noch lange nicht angemeldet als Werke. Also das ist ein anderes System. Werkanmeldung ist immer ganz wichtig, wenn man Mitglied ist. Extra unter diesem Wort auch suchen, bitte.
Angenommen, unser Künstlerbeispiel von eben ist jetzt Mitglied bei der GEMA und möchte seine Werke anmelden, weil er ja jetzt weiß, dass es sowohl für den Schutz der Werke als auch eben für die Ausschüttung durch die GEMA sehr wichtig ist. Wie kann er denn nach der Anmeldung mit der GEMA in Kontakt treten? Also wie kann er seine Werke anmelden?
Also am allerbesten macht er die Werkanmeldung online. Das findet man auch wieder auf der GEMA-Homepage. Es gibt dazu auch es gibt sowohl ein Video-Tutorial auf der GEMA-Homepage selber als auch ein sehr umfangreiches PDF-Handbuch. Ich empfehle erstmal das Tutorial, Wenn man, also das Video-Tutorial ist etwas übersichtlicher und leichter und schneller verständlich. Das ist alles kein Hexenwerk. Man gibt in das Formular hauptsächlich den Songtitel ein. Es gibt noch etliche andere Felder, die aber alle nicht unbedingt Pflichtfelder sind. Also einfach mal ausprobieren. Man kann vieles auch freilassen. Das Wichtigste ist der Songtitel und die vollständigen Vor- und Nachnamen der Komponisten. Wenn es mehrere gibt, wenn es nur eine Person ist, umso einfacher. Und das texte ich das. Dann drückt man auf Senden und das kann man eben auch online machen und schon ist das Werk angemeldet. Dann erhält man per E-Mail eine Eingangsbestätigung der Werkanmeldung und ein paar Tage später erhält man eine Werkanmeldebestätigung, wo nochmal als
Ja.
PDF genau drin steht, wie das Werk jetzt wirklich registriert ist bei der GEMA. Kann man nochmal alles kontrollieren.
Du hattest jetzt gerade schon mal gesagt, dass das mit mehreren Komponisten ein bisschen schwieriger ist. Was genau macht denn da den Unterschied?
Schwieriger würde ich das gar nicht nennen, im Gegenteil. Also man kann eben sehr schön, wenn man jetzt zum Beispiel als Band zusammen Songs erfunden hat, kann man zum Beispiel sehr schön sagen, oh, wir machen das so, guck mal, der Sänger hat sämtliche Texte alleine geschrieben, dann machen wir es jetzt nicht so, dass alle gleich viel kriegen, sondern den Sänger tragen wir alleine als Textdichter ein und die anderen drei Musiker teilen sich zu dritt die Komposition zum Beispiel. Oder wir sagen, die Musiker plus der Sänger. Also teilen sich zu viert die Komposition. Das kann man sich genau ausdenken. Es sollte immer dann das sieht man aber in dem Werkanmeldeformular, da sind auch so kleine Erklärfelder für jedes Feld, wo man was eintragen muss, so Erklärtexte. Da steht dann auch drin, dass man pro Rolle müssen es immer 100% ergeben. Also alle Komponisten zusammen müssen 100% haben und alle Textdichter zusammen. Und wenn es nur einen Textdichter gibt, dann schreibt man da eben 100 rein. Und die anderen müssen im Übrigen auch nicht GEMA-Mitglied sein, ne? Also es ist nicht die Voraussetzung, dass alle Komponisten GEMA-Mitglied sein müssen. Wenn die nirgendwo Mitglied sind, ist es allerdings sozusagen Verschwendung. Denn die GEMA schüttet ja nachher das Geld aus, entsprechend der Anteile, die man da bei der Werkanmeldung eingetragen hat. Und wenn die GEMA jetzt 100 Euro einnimmt und wieder an diese Komponisten ausschütten will, und zwei davon sind gar kein Mitglied, dann geht das Geld, was diese beiden eigentlich kriegen sollten, geht in den sogenannten Ausfall und also verschwindet sozusagen in so einem schwarzen Loch, was dann, es verschwindet natürlich nicht, aber es wird dann an alle Urheber als Zuschlag wieder umverteilt und nicht etwa an den einen einzigen aus dieser Band, der hier schon GEMA-Mitglied ist. Also, wenn man mehrere Leute registriert zusammen, dann sollten die eigentlich auch alle GEMA-Mitglied sein oder man bespricht das so, dass man sagt, hier, wir tragen nur den einen als Komponisten ein, ist natürlich für die anderen beiden riskant, wenn die Band sich mal trennt.
Ja, klar. Gut, dass du das einmal erklärt hast, wo wir jetzt auch schon von dem Online-Portal einmal gesprochen haben. Die GEMA verfügt ja auch online über ein eigenes Dashboard, worüber man ja zum Beispiel eben seine Werke anmelden kann. Aber es gibt auf diesem Dashboard ja noch andere Funktionen, die Mitglieder nutzen können. Welche weiteren Dienste bietet die GEMA denn Künstlern und Künstlerinnen an? Kannst du dazu vielleicht einmal kurz was sagen?
In dem Dashboard kann man vor allem, das gibt es auch noch nicht so lange, gibt es glaube ich seit einem knappen Jahr erst, da kann man vor allem sehr schön Auswertungen fahren über seine Einnahmen. Also man kann halt nach allen möglichen Kriterien sortieren. Ich kann nach Werktitel, nach Songtitel sortieren oder nach Sparte oder nach Jahr oder so und kann mir in schönen bunten Tortendiagrammen oder Balkendiagrammen kann mir halt Statistiken anzeigen, was ist mein bestverdienender Song. In welchem Land habe ich am meisten Einnahmen erzielt oder eben in welcher Sparte? Unter Sparte versteht man, wie gesagt, hier also Live-Aufführungen oder Hörfunk oder sowas. Ja, und man kann halt dann, eigentlich kann man fast alles inzwischen online machen bei der GEMA. Man kann seine Kontoauszüge da runterladen, also diese Gutschriftsbelege, die man nachher dann für die Steuererklärung braucht, wenn man denn eine Gutschrift erhalten hat. Und man kann Einzelaufstellungen runterladen zu den Abrechnungen der GEMA, die man allerdings ohne Kenntnis der ganzen Abkürzungen auch nicht besonders gut lesen kann, aber man kann das versuchen. Das steht dann im Einzelnen drin, wofür man tatsächlich wie viel Geld erhalten hat, für welche Nutzung.
In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich auch nochmal eingehend mit der GEMA beschäftigt und habe auf deren Website die Information gefunden, dass die GEMA zwischen verschiedenen Formen der Mitgliedschaft unterscheidet. So gibt es zum einen die ordentlichen und zum anderen die außerordentlichen Mitglieder. Nach welchen Kriterien sind die verschiedenen Formen der Mitgliedschaften denn strukturiert und welche Eigenschaften bringt jede Mitgliedschaftsform mit sich?
Also ja, die haben eigene Eigenschaften. Also die ordentlichen Mitglieder, davon gibt es, glaube ich, insgesamt um die 4000 und von den außerordentlichen gibt es insgesamt 70.000 oder so ungefähr, also viel mehr. Und das Kriterium sind, also es gibt zwei Kriterien, einmal die Dauer der Mitgliedschaft und vor allem aber die Aufkommenshöhe. Also man wird erst dann ordentliches Mitglied, wenn man eine bestimmte Tantiemenausschüttung innerhalb von 5 Jahren erhalten hat. Man kann ordentliches Mitglied werden, wenn man schon 5 Jahre GEMA-Mitglied ist, mindestens. Und wenn man in diesen 5 Jahren oder späteren 5 Jahren, also überhaupt in 5 aufeinanderfolgenden Jahren, insgesamt 30.000 Euro Tantiemen von der GEMA ausgeschüttet bekommen hat. Und in 4 aufeinanderfolgenden Jahren müssen es davon mindestens 1.800 Euro gewesen sein. Also es funktioniert nicht, wenn man jetzt in einem Jahr 27.000 Euro kriegt, weil man da irgendwie, keine Ahnung, Vorgruppe von Metallica war und hat zufällig in dem Jahr irrsinnig hohe Live-Einnahmen, weil man nur in großen Stadion-Arenen gespielt hat. Und in den Jahren davor und danach hat man immer nur 500 Euro Ausschüttung, dann kann man kein ordentliches Mitglied werden. Aber so ist eben, also so ist die Bedingung, mindestens 1.800 im Jahr und in 5 Jahren insgesamt 30.000. Und dann, wenn man ordentliches Mitglied ist, gibt es folgende Unterschiede zu den außerordentlichen Mitgliedern. Man kann bei der Mitgliederversammlung der jährlichen der GEMA kann man mit abstimmen über Änderungen des Verteilungsplans und man kann natürlich auch selber Änderungen vorschlagen, die kann man vorher einreichen schriftlich, Änderungsvorschläge. Und also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel ist total ungerecht, wie das läuft im Live-Bereich, dass die in den kleinen Clubs spielen, dass die immer so hohe Zuschläge kriegen und die in der O2-Arena spielen, die kriegen nicht so hohe Zuschläge und so, wenn man sowas kritisieren will, was ja blöd wäre, weil eigentlich ist es eine tolle Sache, dass die GEMA die kleinen Bands da so fördert, dann kann man als ordentliches Mitglied eben solche Anträge einreichen und außerdem hat man Anspruch auf ein gewisses Budget aus der Alterssicherung, also so eine Art GEMA-Rente kann man bekommen, wenn man in Rente ist.
Du hast jetzt gerade das Thema schon mal angesprochen und darauf läuft es ja am Ende des Tages auch hinaus, nämlich auf das Einkommen, das man durch die Tantiemen bekommen kann. Und du meintest ja auch gerade, dass es einige Künstler und Künstlerinnen, wie zum Beispiel die ordentlichen GEMA-Mitglieder gibt, die durch ihre Tantiemen einen beachtlichen Teil zu ihrem Einkommen beisteuern können. Aber das sind ja leider längst nicht alle. Und da stellt sich dann einem die Frage, auf welcher Grundlage genau die GEMA die Höhe ihrer Ausschüttung berechnet und wie regelmäßig sie auszahlt. Da wäre es einfach mal interessant zu wissen, wie funktioniert generell das Vergütungssystem der GEMA?
Ja, das sprengt jetzt bei weitem den Rahmen der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Also der Verteilungsplan der GEMA umfasst über 100 Seiten und es gibt tatsächlich eben für jede Sparte ein ganz ausgeklügeltes System. Das ist leider nicht, du kannst nicht pauschal sagen, die GEMA kriegt das Geld rein und verteilt es so und so wieder raus. Also ich kann es an Beispiel von Live-Konzerten schildern, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil da weiß ich es auch sehr genau und ich, also auswendig, die anderen Sachen muss ich zum Teil selber nachlesen. Und es gibt aber in jeder Sparte wieder eine andere Formel. Es gibt überall mathematische Formeln, nach welchen Kriterien das Geld, was, also manches wird ganz konkret titelbezogen ausgeschüttet, da behält sich die GEMA nur ihren Verwaltungsprozentsatz ein, den sie brauchen für ihre Gehälter und Raummieten. Und den Rest schütten sie quasi dann 1:1 wieder aus, direkt zurück, also an denjenigen, dem es gehört. Das ist so eine Art, also Direktverrechnung, sogenannte Direktverrechnung. Aber es gibt halt ganz viele Nutzungen, wo das nicht möglich ist, wo die GEMA einfach eine große Summe erhält und dazu eine Menge an Daten, an Nutzungsdaten und dann muss die GEMA eben mit Hilfe dieser vielen mathematischen Formeln gucken, dass sie diese 5 Millionen Euro jetzt auf diese, ja, weiß ich nicht, 20 Millionen Songtitel verteilen, anhand von eben dann, je nach Sparte kommt es dann drauf an, vielleicht anhand von Sekunden der Spieldauer, wenn sowas bekannt ist und übermittelt wurde oder im Streaming-Bereich anhand von Zugriffszahlen, Abrufzahlen, ne? Oder so. Weil der Nutzer der Musik bezahlt ja nicht pro Sekunde, sondern oftmals zahlt er pauschal für ein gewisses Kontingent von Musiknutzung bis zu so und so viel, weiß ich nicht, so und so viel Abrufen. Zum Beispiel im Streaming-Bereich ist es so, dass man, wenn man eine eigene Homepage, also so ein eigenes Streaming-Portal wie Spotify hätte, dann könnte man bei der GEMA einen Vertrag abschließen, wo steht, ja, bis so und so viel Downloads oder Streams auf meiner Seite zahle ich dann im Jahr so und so viel Euro an die GEMA. Und dann muss die GEMA es halt verteilen nach diesen Kriterien. Also das kann man tatsächlich, das muss man Sparte für Sparte sich angucken. Und das ist unglaublich komplex und schwierig. Aber wenn man da Spaß dran hat, dann kann man das eben auch tatsächlich versuchen weiterzuentwickeln. Und da ist, das wird auch permanent weiterentwickelt. Also wir haben jetzt gerade bei der letzten GEMA-Mitgliederversammlung auch als außerordentliche Mitglieder kann man nämlich sogar Anträge einreichen, wenn man das sogenannte Delegiertenamt innehat. Also es gibt eine gewisse Anzahl von außerordentlichen Mitgliedern, die als Delegierte dieser großen Gruppe der Außerordentlichen auch bei den ordentlichen Mitgliedern mitwählen und mitmischen dürfen. Da kann man sich, wie gesagt, wählen lassen. Da gibt es immer, fast immer ein, zwei zu wenige. Also es gibt jeder, der da Lust hat, gerne sich bewerben, der wird ganz höchster Wahrscheinlichkeit gewählt, weil da das Interesse leider eher niedrig ist, weil es eben alles doch relativ kompliziert ist. Wir hatten einen Antrag gestellt zur gerechteren Verteilung im Hörfunk zum Beispiel, weil da werden eben kleine Radiosender werden eben nicht titelbezogen ausgeschüttet, sondern die zahlen halt im Jahr eine Pauschale an die GEMA und dieses Geld wird aber in einen großen Topf geschmissen, zusammen mit dem Geld von den großen Radiosendern und es wird dann verteilt nur an die Songs, die auf den großen Radiosendern laufen. Obwohl ja auf den kleinen, wenn du irgendeinen so kleinen Hip-Hop-Sender irgendwo hast, in Osnabrück zum Beispiel, weiß nicht, was es da jetzt gibt, da gibt es vielleicht irgendeinen so offenen Kanal oder sowas, der so ein Nischenrepertoire, nennt man das, spielt und der auch GEMA-Gebühren zahlt, aber die GEMA gibt eben dieses Geld nicht genau an die Songs, die da laufen auf diesem kleinen offenen Kanal. Dazu kann man halt einen Antrag stellen, dass das geändert wird. Und dann stimmen aber alle anderen darüber leider auch mit ab. Wenn die meisten dagegen sind, dann wird es nichts.
So ist das mit der Demokratie.
Ja, genau.
Wir haben uns ja jetzt schon ausgiebig über das Angebot der GEMA und die Möglichkeiten unterhalten, die sie für Mitglieder bietet und ja auch, wie das ganze System so funktioniert. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal eine Verbindung zu deinem Musikverlag knüpfen. Und da würde ich gerne wissen, welche Aufgaben kannst du konkret den Musikern und Musikerinnen abnehmen? Also wie kannst du sie generell im Rahmen deiner Tantiemenoptimierung in den gerade angesprochenen Punkten unterstützen?
Also wenn jemand bei uns im Verlag unter Vertrag ist, was wir dann standardmäßig immer machen, also unser Schwerpunkt liegt tatsächlich auf live auftretenden Urhebern, die ihre eigenen Songs auch selber live spielen. In der GEMA-Sprache nennt man es Selbstaufführer. Und solche Künstler sind bei uns hauptsächlich unter Vertrag. Und wir kümmern uns dann, weil bei diesen Leuten die Live-Einnahmen tatsächlich die größte Einnahmequelle von der GEMA sind, weil die Musik halt leider oft dann doch in den großen Radiosendern eben nicht so oft läuft und schon gar nicht im Fernsehen irgendwie genutzt wird. Aber live gibt es halt immer schöne Ausschüttung, wenn, jetzt kommt das eben, worum wir uns kümmern, ist eben das vor allem in erster Linie mal das Einreichen der Setlisten an die GEMA. Man muss, wie viele von euch sicher wissen, muss man nach jedem Konzert eigentlich beim Veranstalter eine Liste abgeben mit den Songs, die man bei dem Konzert gespielt hat. Ob die jetzt von einem selber sind oder von wem anders, ist erstmal egal. Man muss das abgeben. Der Veranstalter hat die Pflicht, diese Liste an die GEMA weiterzuleiten. Und da hakt es halt oft. Also viele geben diese Liste schon mal gar nicht erst ab, weil sie keine Lust haben, das Formular auszufüllen. Die, die es abgeben, haben aber auch nicht immer Glück, weil oft hat dann der Veranstalter den Zettel irgendwann verloren oder auch keine Lust, das weiter an die GEMA weiterzuleiten oder hat es einfach vergessen. Und selbst wenn der Veranstalter es schafft, es an die GEMA weiterzuleiten, ist es leider oft handschriftlich, was da drin steht in diesen Zetteln. Und jetzt stellt euch mal vor, was bei der GEMA da abgeht, wie viele Kartons im Jahr von Stapeln von Zetteln, die erhalten müssen, getackert mit Kaffeeflecken oder Rotweinflecken drauf und so, die dann natürlich übrigens nicht von der GEMA selber, sondern von externen Schreibbüros erfasst werden müssen. Also von Leuten, die mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben und auch nicht wissen können, was für ein Song gemeint sein könnte. Ganz viele schreiben da halt einfach nur, manche schreiben sogar nur die Songtitel rein in die Setliste und in die letzten Spalten lassen sie frei, weil sie keine Zeit haben. So, und was wir jetzt machen als Musikverlag ist, wir reichen die Setlisten online an die GEMA ein. Das geht seit vielen Jahren. Leider wissen das immer noch sehr wenige Leute nur. Die meisten machen immer noch diese Papiernummer mit dem Veranstalter. Und man kann aber genauso gut zum Veranstalter sagen nach dem Konzert, brauchst du nicht machen mit dem Papier, ich mache das morgen online und schicke dir eine PDF-Kopie. Und dann kann man am nächsten Tag, wenn man wieder ausgeschlafen ist und einen klaren Kopf hat und 2 Kaffee getrunken hat, kann man sie an den Computer setzen. Das Online-Ausfüllen ist wirklich kinderleicht. Du kannst deine Songs direkt aus der Werkdatenbank rausziehen in das Setlist-Formular, sodass dass die Werknummer gleich mit dranhängt und sämtliche Daten korrekt sind. Die GEMA muss das quasi gar nicht mehr anfassen. Die drücken nur noch einmal auf Enter und zack, schon fließt das Geld, weil die Songs sind sofort zugeordnet zu dem entsprechenden Geld, ne? Und anschließend kriegt man halt so eine PDF-Quittung, die sieht genauso aus wie das Papierformular, nur dass eben alles wie durch Zauberhand elektronisch eingetragen ist. Und das kann man dann, wenn man will, dem Veranstalter noch schicken, damit er auch einen Beleg hat halt, falls die GEMA ihn mal fragt. Sowas machen wir halt für die Künstler als Service. Ja. Dieses Ausfüllen der Online-Anträge, wir befragen die und sagen, wo hast du die letzten 3 Monate gespielt und wenn ja, was für Songs? Und dann tragen wir das alles ein und senden das ab. Am 1.6. kommt immer die Live-Abrechnung für die Konzerte aus dem vorherigen Jahr. Und dann gucken wir uns die Abrechnung halt ganz genau an und auch wir führen natürlich eine Liste und eine Checkliste über die ganzen Konzerte von jedem einzelnen unserer Verlagskünstler. Und dann schauen wir halt in der Abrechnung, ob diese Konzerte auch tatsächlich abgerechnet worden sind. Und zwar wirklich im Einzelnen und auch mit wie vielen Songs. Also es gibt ja auch so Fälle, da sind zwar 15 Konzerte abgerechnet, aber jeweils nur 3 Songs. Da stimmt ja auch was nicht, weil der hat ja in Wahrheit 20 Songs gespielt. Und das reklamieren wir dann. Und dann kommt eine Nachverrechnung auch noch.
Ja, also wahnsinnig viel Arbeit und auch eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die du dann mit deinem Servicebüro den Künstlern und Künstlerinnen abnimmst.
Darf ich noch was ergänzen? Klar, was auch noch unsere Spezialität ist als Musikverlag. Das betrifft Musik, die ein bisschen abseits des Mainstream sich bewegt, also die anspruchsvoller ist als die einfache Popkomposition, sage ich mal. Das kann zum Beispiel Avantgarde-Jazz sein, es können auch deutschsprachige Songs mit besonders anspruchsvollen Texten sein, sozialkritisch oder satirisch oder besonders auf irgendeine Weise besonders anspruchsvoll. So, und für diese Arten von Musik gibt es die Möglichkeit, bei der GEMA einen Antrag zu stellen auf eine qualifizierte Werkeinstufung, eine höhere Bewertung. Da gibt es extra ein Komitee bei der GEMA, was sich dann solche Songs oder solche Werke anhört. In einigen Kategorien muss man auch Partituren oder Noten dafür einschicken. Also man kann ja durchaus auch für einen Popsong eine Partitur erstellen lassen. Dabei sind wir auch gern behilflich, wenn... Wir freuen uns aber natürlich, wenn der Künstler selber in der Lage dazu ist, das zu machen. Dass er halt wirklich alle Stimmen ausnotiert, auch das Schlagzeug und so, ist ganz wichtig. Und dann können wir das einreichen und einen Antrag dazu stellen. Und wenn es gelingt, also wenn die GEMA sagt, stimmt, das ist wirklich anspruchsvoller als der normale Popsong, das stufen wir jetzt ein in die Kategorie zeitgenössischer Jazz von künstlerischer Bedeutung zum Beispiel, dann kriegt ab sofort dieser Song jedes Mal bei jedem Live-Konzert im Aufführungsrecht doppelt so hohe Ausschüttungen. Also er wird mit der doppelten Punktzahl bewertet in der Abrechnung und das macht auch richtig was aus. Und das zählt eben auch zu unseren Spezialgebieten, meine Mitarbeiterin ist Musikwissenschaftlerin, die hat auch ein sehr gutes Gespür dafür, bei welchen Songs sich das sozusagen lohnt und bei welchen wir das eigentlich gleich lassen können mit diesen Anträgen. Da gucken wir halt vorher und weisen die Künstler dann auch darauf hin, wenn sie nicht von sich aus schon den Wunsch haben auf so eine Einstufung, dann sagen wir auch hier, wir haben hier was entdeckt, das könnten wir mal einen Antrag stellen.
Wahnsinn, das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt, der auch gar nicht so bekannt ist über die GEMA, also zumindest für mich, mir war das nicht so bekannt, dass es da bei den Songs verschiedene Einstufungen gibt, sodass sie dann eben auch unterschiedlich vergütet werden. Somit ist das ja schon einiges, was ihr insgesamt den Künstlern und Künstlerinnen da abnehmen könnt und wo ihr Musiker und Musikerinnen unterstützen könnt. Also ergibt es für Künstler, die viel live eigene Sachen spielen, auf jeden Fall Sinn, sich an euch zum Beispiel zu wenden?
Na, wenn die jetzt gut aufgepasst haben und sich meine Tipps alle gemerkt haben, können sie das natürlich auch alles alleine machen. Es macht vor allem für diejenigen Künstler Sinn, die eben keine Lust haben, sich mit diesen bürokratischen Dingen zu beschäftigen, ne? Die einfach wollen, dass das jemand anders für sie macht. Ich vergleiche es manchmal mit der Arbeit vom Steuerberater. Man kann natürlich auch seine Steuererklärung selber machen. Da muss man sich halt eine ganze Weile da einfuchsen. Und dann macht man es immer noch nicht perfekt. Aber man zahlt dafür auch keine Gebühr. Ne? Wenn man sich einen Steuerberater sucht, muss man sich nicht mehr reinfuchsen. Der macht es etwas perfekter, aber man muss es halt bezahlen. Und bei uns, also beim Musikverlag ist es so, den muss man nicht direkt bezahlen, aber man gibt ihm halt Prozente ab von seinen GEMA-Einnahmen. Also der Musikverlag wird halt bei der Werkanmeldung mit als weiterer Beteiligter mit am Werk registriert, sodass halt immer, wenn Geld eingeht, nicht nur die Komponisten, sondern auch der Verlag dann entsprechend des GEMA-Verteilungsplans mit beteiligt wird. Das ist standardmäßig 33% im Aufführungsrecht bei Live-Konzerten zum Beispiel.
So, wir hatten ja jetzt gerade auch schon mal über deinen Musikverlag und über euer Angebot gesprochen. Da möchte ich jetzt auch noch mal auf deine persönlichen Erfahrungen zurückgreifen. Du hast ja im Laufe der Jahre in der Kommunikation mit deinen Kunden und mit der GEMA auch einiges an Erfahrungen gesammelt. Und da wollte ich einmal fragen, gibt es auch irgendwelche, naja, Nachteile oder sagen wir mal Schwierigkeiten, die in Bezug auf die GEMA-Mitgliedschaft immer wieder auftreten? Also du hattest zum Beispiel vorhin mal gesagt, dass Setlisten nicht weitergereicht werden und ähnliches. Gibt es da noch weitere solcher Punkte, die du bisher erlebt und erfahren hast?
Ja, also das Nicht-Weiterreichen der Setlist ist natürlich kein Problem der GEMA, sondern ein Problem von den Leuten, die vorher in der Kette dabei sind. Mit der GEMA selber, ja, das größte Problem ist tatsächlich die Verteilungsgerechtigkeit bei Nutzungen im Mikrocent-Bereich sozusagen. Also es betrifft zum Beispiel auch YouTube. Das hat aber auch wiederum nicht in erster Linie was mit der GEMA zu tun, sondern auch mit den Lieferanten der Nutzungsdaten, ne? Also YouTube ist leider nicht in der Lage, bis heute zu allen Videos, die bei YouTube laufen, ganz konkret der GEMA sagen zu können, hier ist das und das Werk genutzt worden, weil bei YouTube sind natürlich die GEMA-Werknummern nicht hinterlegt, ne? Die Leute, die bei YouTube irgendwelche Videos hochladen, geben oft auch gar nicht dazu an, welchen Song sie genutzt haben. Da gibt es inzwischen natürlich Audio-Fingerprinting-Technologien, die das automatisch erkennen können. Man kann auch als GEMA-Mitglied inzwischen MP3s hochladen an die GEMA in so ein Monitoring-System und das wird dann wiederum genutzt auch von den Anbietern, also von den Nutzern von YouTube und Spotify und so, um die Werke identifizieren zu können, weil bei dem Upload an die GEMA, da hinterlegt man natürlich die Werknummer. Also da muss man dann angeben, das ist hier mein MP3 und die Werknummer gehört dazu, weil das Werk habe ich vorher ja natürlich angemeldet bei der GEMA, ne? Und dann kann man das MP3 mit dieser Werkanmeldung verknüpfen. Aber auch das reicht nicht immer aus. Also, weil YouTube schickt halt viele Millionen Euro im Jahr an die GEMA und dann einen Haufen von Nutzungsdaten, die aber, ja, es ist, glaube ich, im Moment ist ja die Quote von den YouTube-Nutzungen liegt, glaube ich, bei 25%, die tatsächlich titelbezogen abgerechnet werden können. Alles andere verteilt die GEMA dann über Zuschläge wiederum. Also das heißt, wenn man in den anderen Sparten im Live-Bereich oder im Rundfunk hohe Ausschüttung hat, bekommt man auch noch einen YouTube-Zuschlag obendrauf, weil die GEMA halt diese 75% von YouTube-Geldern nicht in der Lage ist, konkret auf die einzelnen YouTube-Videos abzurechnen, ne? Sondern sie schlagen es dann als Zuschlag auf das andere drauf. Wenn man jetzt aber halt nur YouTube-Nutzung hat und gar nicht live auftritt, kriegt man natürlich diesen Zuschlag dann auch nicht. Das ist dann das Problem. Und da muss man dann halt gucken, dass man das belegen kann. Also man kann auch sowas dann reklamieren bei der GEMA auf Antrag und nachweisen, guck mal, ich habe hier wirklich 8 Millionen Streams bei YouTube gehabt, Abrufe oder Views, aber ich habe keine Ausschüttung in den anderen Sparten, deswegen konnte ich keinen Zuschlag kriegen. Ich möchte jetzt bitte hier konkret für diese Nutzung das Geld haben. Und auch dann ist es aber übrigens oft nur sehr, sehr wenig, was man dann bekommt, weil YouTube halt 0,0003 Cent nur pro Abruf zahlt.
Ähnlich wenig wie beim digitalen Streaming.
Genau, ja, das ist ja auch eine Art von Streaming, deswegen genau. Ist es, aber das ist halt ja nicht direkt ein GEMA-Problem, sondern ein allgemein politisches Problem, dass die Musiknutzer nicht bereit sind, für die Nutzung von Musik auch Geld zu zahlen. Die meisten wollen einfach nur von den Werbeeinnahmen profitieren. Und wollen das dann für sich behalten, dieses Geld, ne, was sie da
Ja.
erwirtschaften.
Ja, aber das ist nochmal eine ganz andere Problematik. An dieser Stelle möchte ich einmal an dich übergeben und dir das Wort überlassen. Wenn es noch irgendwelche aktuellen Themen in Bezug auf die GEMA gibt oder dir gerade irgendwas am Herzen liegt, was du noch mit den Zuhörern teilen möchtest, was wäre das?
Ich kann eigentlich nur jedem raten, der eigene Songs schreibt und die auch live aufführt. Das ist meistens so der Anfang von einer Musikerkarriere, die ersten Live-Konzerte, tatsächlich GEMA-Mitglied zu werden. Denn ansonsten das Geld, was der Veranstalter sowieso bezahlen muss, verschenkt man an alle anderen GEMA-Mitglieder. Und man erhält halt keine Ausschüttung, obwohl für die Nutzung der Musik Geld gezahlt wurde. Und das ist einfach mein Rat. Werdet GEMA-Mitglied, wenn ihr eigene Songs schreibt und die auch aufführt.
Okay, vielen Dank. Das ist der Rat von Alisa Wessel. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt nämlich am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben uns heute in einem für mich zumindest sehr aufschlussreichen Gespräch über die GEMA unterhalten. Du hast viele nützliche Informationen mitgebracht und weitergegeben und einen guten Einblick in beide Themenbereiche, also sowohl Urheberrechte im Allgemeinen als auch die Vergütungsgesellschaft GEMA im Speziellen ermöglicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass du heute dein Wissen und deine Expertise hier mit allen geteilt hast und wünsche dir und deinem Musikverlag natürlich auch in Zukunft alles Gute.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn dir die heutige Episode gefallen und deine Neugier geweckt hat, dann abonniere gerne diesen Podcast. Schau auch auf jeden Fall in den Shownotes vorbei, wo ich dir noch weitere Informationen verlinkt und das Wichtigste aus dem heutigen Gespräch zusammengefasst habe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.